wenn meine Frau Birgit und ich Urlaub haben oder auch mal am Sonntagnachmittag mit dem Auto unterwegs sind, kommt es gelegentlich vor, dass wir dort, wo wir sind, uns den Friedhof des Ortes anschauen. Zum einen ist es die Ruhe des Friedhofs, die uns anlockt. Manchmal, bei sehr alten Friedhöfen, sind es aber auch die Zeitzeugen der Baukunst. Unter alten Bäumen, Grabsteine, die dort schon ein paar Jahrzehnte oder Jahrhunderte stehen. Namen, die uns meist fremd klingen. Aber es passiert auch, dass man Namen entdeckt, die man kennt. Vielleicht aus der Geschichte, aus dem Bekanntenkreis, aus der Gemeinde. Und dann bietet so ein altes Gräberfeld auch jede Menge Fotomotive. Ein Spiel aus Licht und Schatten. Liest man sich die Inschriften der Gedenksteine durch, so findet man, meist bei älteren Grabmalen oder auch bei älteren Verstorbenen, die Berufsbezeichnung auf dem Stein. Hier ruht in Frieden Bäckermeister, Kommerzienrat, Major AD, Kammersängerin, Landvermesser, Malermeister. Auf neueren Gräbern findet man den Beruf nur noch sehr selten. Warum wohl? Ich meine, ein wesentlicher Grund besteht darin, dass es immer weniger Menschen gibt, die ihr Leben lang den gleichen Beruf ausüben. Da gibt es zum Beispiel Frauen und Männer, die ihre Berufskarriere für eine Familienphase unterbrechen. Da gibt es manche, die in den mittleren Jahren noch einmal umsatteln, um eine neue Herausforderung zu finden. Vor allem aber gibt es immer mehr Menschen, die müssen nicht nur ihre Stelle wechseln und werden an einen anderen Ort versetzt, sondern sie verlieren ihre Stelle, weil die Firma pleite geht, weil Stellen abgebaut, die Produktion ins Ausland verlagert wird oder weil es bestimmte Berufe auf einmal gar nicht mehr gibt, wie zum Beispiel Tankwart, Fernsehansagerin, Schreibmaschinenmechaniker. Gefragt ist heute der sogenannte flexible Mensch, vielseitig einsetzbar, anpassungsfähig, immer lernbereit und natürlich mobil. Bei einem unserer letzten Besuche auf einem Friedhof sah ich aber auch noch etwas anderes. Da gab es Hinweise nicht auf ihren Beruf, sondern auf bestimmte Eigenschaften und Dinge, die ihnen wichtig waren. Warum erzähle ich das? Weil es heute um ein paar von Jesus seinen engsten Mitarbeitern geht. Petrus, Jakobus und Johannes zum Beispiel hatten ihr Handwerk gelernt. Von der Pike auf, wie man so sagt. Und dann kommt es zu einer folgenschweren Begegnung mit Jesus. Und das, was sie einmal gelernt haben, hat nur noch etwas mit dem Namen, mit ihrer neuen Tätigkeit zu tun. Aus ganz normalen Fischern werden Menschenfischer. Ich lese uns den Text aus Lukas 5, Verse 1 bis 11. Eines Tages stand Jesus am Ufer des Sees Genezareth. Die Menschen drängten sich um ihn und wollten das Wort Gottes hören. Da bemerkte er zwei Boote am Ufer. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in eins der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück auf den See hinauszufahren. So konnte er sich setzen und die Menge vom Boot aus unterweisen. Als er aufgehört hatte zu reden, sagte er zu Simon, fahr hinaus auf den See und wirf mit deinen Leuten die Netze zum Fang aus. Aber Rabbi, wandte Simon ein, wir haben die ganze Nacht geschuftet und nichts gefangen, doch weil du es sagst, will ich die Netze noch einmal auswerfen. Als sie es denn getan hatten, umschlossen sie eine solche Menge Fische, dass die Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie ihren Mitarbeitern im anderen Boot, sie sollten kommen und ihnen helfen. Zusammen füllten sie beide Boote bis zum Rand, sodass sie fast sanken. Als Simon Petrus das sah, kniete er sich vor Jesus hin und sagte: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn er und seine Begleiter waren tief erschrocken, weil sie einen solchen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen von Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Doch Jesus sagte zu Simon: Du musst dich nicht fürchten. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Dann zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten Jesus. Was für eine Geschichte. Ein paar Männer, harte Kerle, gezeichnet von ihrer schweren Arbeit, begegnen einem Prediger. Er bittet sie um einen Gefallen. Fahrt mich ein Stück auf den See hinaus. Da lesen wir kein Wort von: Das geht jetzt nicht, wir haben zu tun. Auch hört man nichts von: Nachtschicht gehabt, ich bin müde, muss jetzt schlafen gehen. Die Fischer tun einfach das, was Jesus von ihnen erbittet. Wenn mich so jemand anspricht und etwas von mir erwartet, bin ich da so hilfsbereit? Ich glaube nicht. Ich, oder darf ich auch wir sagen, haben doch unsere Pläne schon gemacht. Wenn nicht für die Ewigkeit, so doch für den Moment. Unser Terminkalender ist gut gefüllt mit allerlei Dingen, die unseren Tag ausfüllen. Unsere Arbeit, unser Haus, der Garten, Familie und Freunde, Besorgung erledigen. Wir haben so viel zu tun. Da ist es doch eine Zumutung, an diesem Tag auch noch gestört zu werden. Nicht so bei unseren Fischern. Obwohl sie mit dem Reinigen der Netze beschäftigt sind, legen sie diese beiseite und fahren zusammen mit Jesus auf den See. Und dort, ein paar Meter vom Ufer entfernt, halten sie das Boot auf der Stelle. Vielleicht haben sie auch geankert. Jedenfalls waren sie nun mit Jesus zusammen in einem Boot. Weg konnten sie nicht, das Ufer war zu weit weg. Vielleicht konnten sie nicht einmal schwimmen. Sowas soll es ja heute auch noch geben. Und mal ehrlich, ich würde doch auch nicht bei so einer Situation ins Wasser steigen und ans Ufer schwimmen oder gehen oder untergehen. Wie ich die damalige Zeit und das Geschehen dort am See kenne und einschätze, waren da auch wieder ein paar hundert, wenn nicht tausend Männer mit ihren Frauen und Kindern. Sonst hätte Jesus ja nicht sich diesen Predigtplatz gesucht auf dem Wasser. Wie das denn so ist, wenn man nicht das Weite suchen kann, kenne ich. Als vor ein paar Wochen hier in diesem Saal über 200 Ärzte eine Veranstaltung der Kassenärztlichen Vereinigung besuchten, war ich in einer ähnlichen Situation. Ich saß da hinten in meiner Ecke hinter der Technik und das, was hier gesprochen und diskutiert wurde, das verstand ich nicht. Das interessierte mich auch nicht. Aber ich konnte ja nicht weg. Genauso ging es Petrus. Er wollte eigentlich Netze flicken, sein Feierabendbier trinken oder einfach nur schlafen. Gedanklich war er mehr abwesend wie dabei. Und trotzdem bekam er etwas mit von dem Geschehen um ihn herum. So viele Menschen hören auf das, was dieser Mann in seinem Boot erzählt. Er muss schon etwas Besonderes sein bei so einem Menschenauflauf. Jetzt, endlich ist der Vortrag zu Ende, endlich denken sich die Männer im Boot, Anker gelichtet und ans Ufer. Halt, stopp. Jesus sieht Petrus an und sagt ihm: Fahr noch mal auf den See und mach das, was du am besten kannst. Wirf deine Netze aus. Na, nun ist aber Schluss mit lustig. Der kann reden, sodass ihm die Leute zuhören. Vom Fischfang hat er aber gar keine Ahnung. Mitten am Tag, in der größten Hitze, da fischt man doch nicht. So hätte ich mir das vorgestellt. So hätte ich wohl an Simons Stelle reagiert, weil ich weiß es doch besser. Aber nein, Petrus bringt sein Veto vor, aber gar nicht so, wie ich es erwartet hätte. Aber Rabbi, wir haben die ganze Nacht geschuftet und nichts gefangen. Doch, weil du es sagst, will ich die Netze noch einmal auswerfen. Habe ich da was überlesen? Oder waren das wirklich nur meine Vorstellungen? Da lässt sich ein gestandener Mann von einem Wanderprediger seinen Beruf erklären. Nein, da lässt sich dieser raue Typ auf Jesus ein. Da ist Petrus, wahrscheinlich ungewollt, von Gottes Allmacht berührt. Und die Schlussfolgerung zieht Simon sofort, weil du es sagst. Er weiß zu diesem Zeitpunkt noch nicht, was auf ihn zukommt. Er hat einfach nur Vertrauen. Könnt ihr das nachvollziehen? Könntet ihr das auch so tun? Im Vertrauen, weil Gott es gesagt hat, einfach mal den Verstand ausschalten und tun, was er sagt? Ich erinnere mich an meine Begegnung mit der Macht Gottes. Er hat mich gerufen, so wie er auch die meisten von euch in seine Nachfolge gerufen hat. Wir sprechen dann oftmals von unserer Bekehrung, weil uns Gott in welcher Form auch immer begegnet ist. Ob Vater, Sohn oder Heiliger Geist ist für unsere heutige Betrachtung unwesentlich. Entscheidend ist, dass wir den Ruf gehört und dann die richtigen Schlüsse gezogen haben. Nach der Bekehrung ging es einmal richtig freudig und voller Elan zusammen mit Jesus durch den Alltag. Was kostet die Welt, würde ich heute sagen. Aber es dauert gar nicht lange und dann sind die ersten Proben für unser Glaubensleben an der Tagesordnung. Anfeindungen, Rückschläge oder auch Krankheiten stellen unseren Glauben auf eine harte Probe. Ich habe da mal was gezeichnet, vielleicht könnt ihr das ja erkennen. Unser Leben verläuft nach dem Ruf steil aufwärts. Aber schon bald fallen wir in unser altes Lebensschema zurück. Unser Leben scheint zu kippen. Und wenn wir denken, es geht nicht weiter, haben wir oftmals den Tiefpunkt noch gar nicht erreicht. Da ist es gut, wenn man sich von einem Zuspruch aus der Bibel neue Kraft holen kann. Zum Beispiel aus Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Meine Erfahrung sagt mir, es hat geholfen und es hilft auch heute. Das ist die Feststellung in den verschiedensten Situationen meines Lebens. Und es bleibt meistens nicht bei einmaligen Ausrutschern oder auch Abstürzen. Aber immer wieder habe ich den Mut gehabt, vorwärts zu gehen. Und mit diesen Erfahrungen bin ich nicht alleine. Viele haben in ihrem Leben ganz eigene Erfahrungen gesammelt oder auch sammeln müssen. Auch Petrus hat das erfahren müssen. Wie lesen wir? Zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten Jesus. Er hat den Ruf gehört und folgte Jesus nach. Ohne lange die Auswirkungen auf sein Leben zu überdenken. Ohne Abschied zu nehmen von Familie und Freunde. Bedingungslos sich diesem Jesus anschließen und mit ihm fortgehen. Und obwohl Petrus den direkten Kontakt zu Jesus hatte, er dabei war, wenn Wunder geschahen, er selbst von Jesus bevollmächtigt wurde, böse Geister auszutreiben, so war auch sein Glaube von Zweifeln, Anfeindungen und Rückschlägen gekennzeichnet. Auf der einen Seite der tapfere Seemann, auf der anderen der den Herrn verleugnet. Sicher, die Zeiten damals waren andere. Auch die Sitten und Gebräuche sind nicht so gewesen, wie wir es heute kennen. Wir haben uns eingerichtet und für die meisten von uns steht doch unser weiteres Leben gedanklich auf sicheren Beinen. Wir haben eine Familie, einen sicheren Arbeitsplatz, besitzen Haus oder Wohnung und sind stolz, wenn wir, wie in einem älteren Werbespot, unsere Statussymbole vorzeigen können. Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Wer würde das denn alles zurücklassen, um Jesus nachzufolgen? Keine Angst. Keiner muss seinen Wohlstand aufgeben, um in einer engen Beziehung mit Jesus zu leben. Nur wenn diese irdischen Dinge unser Wohlstand uns wichtiger sind, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn uns die Freude fehlt, das Leben als Christ keinen Spaß zu machen scheint. Ich kenne Menschen, denen ist Geld verdienen wichtiger als Beziehungen. Und das sieht man den Menschen auch an. Gehetzt sind sie von ihren eigenen Vorstellungen vom Leben. Und was passiert, wenn plötzlich und unerwartet unser Leben aus der Bahn geworfen wird? Einen Moment nicht aufgepasst und der Unfall zerstört nicht nur unser Auto. Immer zur Vorsorge gewesen und trotzdem heißt die Diagnose Krebs. Da hilft mir mein Haus, mein Auto, mein Boot wenig. Da ist es besser, man hat einen Halt. Einen, der uns kennt und liebt. Einen Gott, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Der dein Leben vom Verderben erlöst und der deinen Mund fröhlich macht. Ich behaupte nicht, dass Nachfolger Jesu von Krankheit und Tod verschont bleiben. Nein, aber ich behaupte, dass Jesus seinen Leuten beisteht, dass er sie heilt auf seine Weise. Woher ich das weiß? Weil ich es erlebt habe und weil ich Menschen kenne, die das genauso erlebt haben. Ich habe mich nicht gefreut, als der Arzt mir meine Diagnose gab. Ich habe geweint, weil mein Lebensplan so abrupt einen anderen Verlauf genommen hat. Ich wusste aber auch, dass ich allein viel zu schwach bin, um das alles tragen zu können. Deswegen gab es für mich damals vor 8 Jahren gar keine andere Möglichkeit, als euch um Fürbitte zu bitten. Ich bin so dankbar, dass ich das nicht alleine schultern musste. Und nicht nur ich habe dieses Hindurchtragen gespürt. Auch die Ärzte und Schwestern im Krankenhaus haben gemerkt, dass da eine Kraft wirkte, die mir diese Ruhe und Gelassenheit vor, während und nach der OP und bei meinem Klinikaufenthalt gab. Warum erzähle ich uns das? Die meisten von euch kennen meine Geschichte. und die haben sie nicht nur einmal gehört. Und ich kenne sie doch am besten. Weil durch dieses Erzählen die Erinnerung an meine Heilung wachgehalten wird. Und weil dieses Erinnern mir jeden Tag vor Augen führt, was Jesus für mich getan hat. Und so solltet ihr euch auch dessen bewusst sein, was er in eurem Leben Gutes getan hat. Manchmal scheint es, als hätten wir vergessen, was Jesus für uns getan hat. Wenn wir im Gottesdienst sitzen, so ist unser Blick nach vorne, auf das Kreuz gerichtet, nicht nach hinten. Das wäre nicht nur für den Redner, für mich schlimm. Das ist deshalb schlimm, weil ich das Vergangene nicht rückgängig machen kann. Es ist passiert. Ich kann das gesprochene Wort nicht zurücknehmen. Ich kann die Tat, die ich begangen habe, nicht ungeschehen machen. Ich kann mich entschuldigen. Ja. Ich kann um Verzeihung bitten. Ja. Und vor allen Dingen kann ich Gott um Vergebung bitten. Ich kann all das, was so belastend ist, abladen. Ich brauche es nicht mit mir rumtragen und nur krumm und gebeugt mich durchs Leben schleppen. Es gibt einen Ort, wo ich meine Last abladen kann. Am Kreuz von Golgatha, da wo Jesus sich für all den Dreck unseres Lebens hat annageln lassen. Da wo er verspottet und verhöhnt wurde. Da kann ich meine Last ablegen. Damals hat es einer gesagt, der nicht zu den Freunden von Jesus gehörte. Der römische Hauptmann, der maßgeblich für die Kreuzung verantwortlich war, sagte, so steht es geschrieben bei Markus 15, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Dort ist nicht irgendwer hingerichtet worden. Gottes Sohn. Und dieser Gott lädt uns zu sich ein. Er nennt uns seine Kinder. Sollten wir da nicht viel fröhlicher und freundlicher unseren Weg gehen? Ich glaube, das fällt uns leichter, wenn wir unsere Lasten abgelegt haben. Wer nicht weiß, wie das geht, der soll jemanden fragen. Das gilt nicht nur für die, die Gott kennen, sondern auch für die, die schon lange auf dem Weg mit ihm sind. Oftmals hat man es verlernt, Dinge abzulegen, weil man sich deren Existenz gar nicht mehr bewusst ist. Es ging schon immer so schwer. Lass dir helfen. Gerne beten die Ältesten und auch andere Geschwister mit dir. Bist du neu hier, dann sprich mich an. Ich zeige dir Menschen, die mit dir beten. Wenn du schon lange Jesus nachfolgst, hast aber irgendwie den Zeitpunkt verpasst, dich ganz ihm anzuvertrauen, dann mach es endlich fest. Lass dich taufen. Auch dazu braucht man Hilfestellung. Ich wünsche es einem jeden von uns, dass er die Liebe unseres Vaters im Himmel annehmen kann. Wir können nichts dagegen tun. Wir werden trotz all unserer Fehler und Zweifel bedingungslos geliebt. Wir brauchen nur Ja zu sagen, wie bei einer Hochzeit. Ja, ich will. Und noch eins, ich bin sowas von gespannt. Worauf? Nicht, was auf meinem Grabstein stehen wird, sondern was über meinem, über deinem Leben stehen wird. Amen.